So, bis in Kapitel 6 sind wir schon vorgedrungen. Die Philister haben inzwischen erkannt, dass sie mit ihrer Beute nicht wirklich glücklich werden. Und sie haben den Beschluss gefasst, die Bundeslade an Israel zurückzugeben. Haben sich schlau gemacht bei ihren Experten. Wie machen wir das am besten? Und dann geht es darum, dass nun jetzt diese Bundeslade zurückgeschickt wird nach Israel. Für die Philister ist das so ein bisschen, ja, mal gucken, was passiert. Nichts Genaues weiß man nicht. Wir hatten zum Schluss gesprochen, kurz von dem Stichwort Heilsgewissheit. Das finden die in ihrem Glauben nicht, dass sie irgendwann sagen können, jetzt ist alles okay, wir haben Frieden mit Gott und leben in Gewissheit der Erlösung, das kennen die nicht. Von daher leben die in einer ziemlichen Ungewissheit. Oder ein anderer Gedanke, der damit aufkommt, in Vers 6, also 1. Samuel 6, Vers 6, da steigen wir wieder ein bisschen mit ein. Da geht es um verstockte Herzen. Auch bei den Heiden taucht dieser Gedanke auf, dass ein Mensch sein Herz verstocken kann. Verschließen, verhärten kann. Wenn ein Mensch ein verstocktes Herz hat, dann erkennt er seine Lage nicht mehr richtig. Und er wird mehr oder weniger oder immer mehr das tun, was Gott missfällt. Da hilft dann auch menschliche Klugheit nicht mehr. Man hat sich in etwas verrannt, man ist auf einen Irrweg geraten, und fährt auf dieser Spur immer weiter. Wir beobachten, dass ein Mensch eben nicht vom Kopf her, sondern vom Herzen her regiert wird. Und wo der Mensch seinen Kopf durchsetzen will, führt das schon mal zur Verstockung eines Herzens. Und da ist der Mensch dann kaum noch empfindlich oder aufnahmefähig für das Reden, für das Handeln Gottes. Da könnte man die Geschichte vom Pharao in Erinnerung rufen, wo sich das auch immer mehr zuspitzte und er hinterher dermaßen verbohrt war, dass er nicht erkennen konnte, nicht erkennen wollte, was passiert. Selbst wenn ein Heide, wie bei diesen Priestern und Besprechern und wie die Experten alle heißen, wenn so ein Heide, sagen wir es mal, medial veranlagt ist oder begabt, also da irgendwie mit der jenseitigen Welt in Kontakt treten kann, dann kann er immer noch nicht die Gedanken des lebendigen Gottes erkennen und verrennt sich mehr in irgendwelchen anderen Spekulationen. Der Heide hat oftmals die Vorstellung, ach, dieser Gott, der treibt sein Spielchen mit seinen Leuten. Da geht es dann um Schicksal, um ein blindes Schicksal, da passiert einfach irgendetwas. Die Grundüberzeugung der Religionen um Israel drumherum. Wir dagegen wissen, aus dem Zeugnis der Schrift, aus dem, was Gott uns offenbart hat, wir wissen, dass wir einen Gott haben, der uns Menschen in Liebe zugewandt ist. Wir haben einen Gott, der uns Menschen ernst nimmt und der sich um uns kümmert. Auch wenn er vielleicht ab und zu schon mal etwas energisch reden oder handeln muss, man könnte auch sagen, schon mal strafen muss. Vers 7. Da geht es um einen neuen Wagen und zwei Kühe, auf die noch kein Joch gelegt war. Das soll man zusammenkriegen, um die Lade des Gottes Israels zurückzubringen. Ein neuer Wagen, ungebraucht, Kühe, auf denen kein Joch gelegen hat oder die da nicht eingespannt waren, das sind Blick auf die Tiere gesagt, kann man schlecht Gegenstände sagen. Gegenstände, die für Gott vorbehalten sind, die dem menschlichen Dienst entzogen oder entnommen sind. Das ist so wie bei den heiligen Geräten in der Stiftshütte oder im Tempel. Ich habe da schon mal so mit ein bisschen Augenzwinkern gefragt, guck mal, da stehen zwei Blecheimer. Der eine ist heilig und der andere irgendwas. Was ist der Unterschied bei den Blecheimern? Gut, der Heilige, der wird nur für Gott verwendet. Und das andere ist für menschliche Zwecke. Und so hier bei diesem Wagen, bei diesen Kühen, da ist nichts Menschliches mitgemacht worden, sondern sie werden bereitgestellt für den Dienst für Gott. Auch Jesus ritt auf einem Eselsfüllen, das für noch nichts anderes gebraucht worden war. Gott hat das Recht des Alleinbesitzers. Ihm gehört es und kein anderer soll es gebrauchen. Jetzt geht es um die Frage, was passiert hier? Die Mutterkühe werden von den Kälbern weggeführt. Dahinter steht jetzt dieser Testfall. Was machen die Kühe? Folgen sie ihrem natürlichen Trieb und laufen wieder ihren Kälbern zu? Ich könnte mir vorstellen, die sich mit Kühe auskennen, wissen das. Das Mama-Tier läuft zu dem Kleinen hin. Das ist so der natürliche Trieb, der Instinkt. Und das ist hier die Frage, werden die Kühe das jetzt auch machen? Drehen sie sich um zu ihren Kälbern oder folgen sie einem anderen Trieb? Von dem, was wir aus dem Zusammenhang wissen, das wäre dann die Weisung Gottes. Ziehen sie den Weg mit der Lade in das Gebiet Israels, weil Gott sie leitet, oder zurück zu ihren Kälbern nach natürlichen Trieben? Solche Proben, um herauszufinden, was Gottes Wille ist, hat es im Alten Testament an verschiedenen Stellen gegeben. Wir könnten erinnern an Mose, wo sein Stab zur Schlange wurde. Wie war das? Der war die Schlange der anderen verschlungen hat. Und dann packt er das Ding wieder, eine Schlange am Schwanz packen. Huiuiui. Aber das war der Auftrag und sie wurde wieder zum Stab. Oder bei Gideon, als er mit wenigen Männiges in den Krieg ziehen sollte. Gott, ist das wirklich dein Plan? Ich hätte da mal eine Idee. Ich lege hier ein Fell hin. Wenn morgen früh die ganze Wiese nass ist und nur das Fell trocken, dann weiß ich, das ist dein Wille. Genauso kam es. Er war aber noch nicht ganz zufrieden. Der Gideon sagt, lieber Gott, wir machen es jetzt noch einmal, nur genau andersrum. Wenn die ganze Wiese trocken ist und nur das Fell nass. Also solche Proben hat es im Alten Testament verschiedentlich gegeben. Oder, gefällt mir auch gut, Elia. Welcher Gott kann Feuer vom Himmel fallen lassen? Euer Gott oder der unsere? Also, solche Proben, um den Willen Gottes herauszufinden, die hat es da gegeben. Was machen wir neutestamentlich damit? Spontan fällt mir ein, dass Jesus sagt, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Als Jesus versucht wurde, und da so eine Probe inszeniert werden sollte, da hat er so geantwortet. Nachzulesen in Matthäus 4, Vers 7 oder Lukas 4, Vers 12. Und dabei zitiert Jesus aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 16.
Eine kurze Anmerkung. Also ich denke, im Neuen Testament die Apostelnachwahl von Matthias, da wurde ja das losgebrochen.
Ja.
Das ist aber, glaube ich, der einzige Hinweis im Neuen Testament.
Da wurde mal losgeworfen, ja. Aber sonst noch ein Fall, wo da eben so was spontan fällt, mir da auch nichts ein. Wobei, ganz am Anfang, heute habe ich ja erzählt, Samuel, so Übergangsphase, Apostelgeschichte, auch so das Buch des Überganges. Wie gehen wir sonst mit diesen Überlegungen um? Gott hat uns gesagt, was er von uns erwartet oder wie wir als Christen leben können. Ich brauche nicht den Finger in die Luft zu stecken, um zu fühlen, woher weht der Wind. Es steht geschrieben. Und deshalb lesen wir dieses Buch und befassen uns mit dem geoffenbarten Gotteswillen. Ja, gelegentlich gibt es dann schon mal so Situationen, wo Menschen auf einmal, wie soll ich sagen, nach eigenen Überlegungen, nach eigenen schlauen Gedanken zu anderen Erkenntnissen kommen. Wir hatten letztens in einer der Gemeinden, 2. Korintherbrief, Kapitel, wie viel ist das? 6. Zieht nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen. Und das wird da so ein paar Verse lang entfaltet, weil da einfach was nicht wirklich zusammenpasst. Aber dann gibt es ja schon mal die Überlegung, ja, aber ich habe das Mädchen so lieb, die will zwar nichts von Jesus wissen, aber ich heirate sie trotzdem. Und hinterher wundert man sich, wenn irgendwas übel kaputt gegangen ist. Ein Fall in der Gemeinde in Mönchengladbach, wo ich gewesen bin, da war damals schon eine liebe ältere Schwester, die erzählte, den ersten Mann, den sie geheiratet hat, den hat sie auch, als er noch ungläubig war, geheiratet. Und durfte dann erleben, Halleluja, der fand zum Glauben an Jesus. Dann kam aber Krieg und er blieb im Krieg. Zurück kam der Freund des Mannes. Hatte mit Jesus nichts am Hut. Und sie dachte, auch was bei dem ersten geklappt hat, wird bei dem zweiten auch klappen. Und hat wieder einen Ungläubigen geheiratet. In der Phase habe ich sie dann kennengelernt. Und dieser zweite, der machte ihr das Leben ganz schön schwer. Besuch in der Gemeinde wurde so gut wie gar nicht erlaubt, war also nicht so toll. Da hat das nicht automatisch funktioniert, dass da jemand zum Glauben gefunden hat. Gut, von daher bleiben wir doch bei dem, was der Herr uns geoffenbart hat, was er uns aufzeigt, wie wir den Weg des Glaubens mit ihm gehen können. 1. Samuel Kapitel 6, wir kommen auf Vers 8 und 9. Und sie soll gehen. Die Lade des Bundes soll gehen, von den Kühen gezogen. Die Heiden werden wahrscheinlich sagen, von magischen Kräften geleitet, geht sie diesen Weg schnurstracks Richtung Israel. Sie geht dahin, so können wir es heute sagen, wo Gott es haben will, wohin Gott sie leitet. Hinauf nach Bet-Schemesch. Kommt gleich noch eine andere Karte, kann auch sein, da ist das dann drauf eingezeichnet, was ich jetzt vorhatte. Also Richtung Bet-Schemesch geht der Weg. Das ist eine Durchgangsstraße, hier von West nach Ost. Eine Straße, die die Küstenebene mit dem Hochland verbindet und dahin marschiert diese Lade. Achso, zu erwähnen wäre vielleicht auch noch, warum dieser Ort für uns dann oder für die Geschichte interessant wird, ist eine der sogenannten Levitenstädte. Als Israel das Land eingenommen hatte und das Ganze verteilt wurde, bekamen die Leviten keinen Erbbesitz, weil das war den anderen Stämmen vorbehalten, aber den Leviten wurden Städte zugewiesen, wo sie wohnen konnten, wohnen sollten. Und Bet-Schemesch ist eine dieser Städte. David hat irgendwann später die Stadt zu einer Festung ausgebaut. Der ägyptische Pharao Shishak zur Zeit des israelischen Königs Rehabeam hat immer wieder kaputt gemacht. Und so wechselte der Besitz dieser Stadt. Mal Israel, mal die Philister, mal die Assyrer. Endgültig zerstört unter den Babyloniern und Nebukadnezar. Normalerweise hätte man also erwartet, dass die Kühe ihrer Kälber beraubt, nicht an ein Joch gewöhnt, sich weigern, dieses Gefährt zu ziehen und sich weigern, die Straße nach Bet-Schemesch zu gehen. Aber nun werden sie geführt von dem Schöpfer, der auch bei anderer Gelegenheit die Tiere lenken kann, wie er es vorhat. Achso, komme ich gleich noch auf ein anderes Beispiel zu sprechen. An der Stelle wird also den Philistern, die das Ganze beobachten, deutlich, da muss eine andere Macht mit im Spiel sein, die das nun in die Wege leitet. Die Priester und Wahrsager haben zur Prüfung geraten, ob das Ganze ein zufälliges Unglück gewesen ist, was ihnen passiert ist mit der Eulenpest und den Ratten, oder ob es tatsächlich Fügung war, ob dieser Gott Israels seine Finger im Spiel hat. Und nun erkennen sie oder auch erkennen an, dass es wohl eine Strafe Gottes war. Da ist die Rede von dem Bösen, das geschehen ist. Einen anderen Gedanken kennen sie nicht, dass Gott auch etwas Gutes hätte tun können oder etwas Gutes vorgehabt hat. Das Handeln Gottes sortieren sie nur als das Böse ein. Ob das Böse von dieser Lade ausgeht, diesem magischen Holzkasten, oder ob es von Gott ausgeht, der dahinter steht, das können die Heiden nicht einsortieren. In der Weise, wie wir das auch gerade vom Alten Testament hier erkennen, haben die Heiden keine prophetische Klarheit. Kann sein, dass da irgendwelche Gedanken, Ideen von irgendwelchen Dämonen kommen, aber Klarheit, wie Gott sie schenkt für sein Volk und seine weitere Geschichte, das kennen die Heiden nicht. Im nächsten Teil geht es dann darum, dass das Ganze ausgeführt wird und die Bundeslade in Bet-Schemesh ankommt. Die Heiden tun also jetzt, was ihre religiösen Führer gesagt haben. Die Kühe brüllen nach ihren Jungen, aber geleitet von Gott gehen sie geradeaus auf den Ort zu, den wir eben auf der Karte haben hier. Die Philisterfürsten geben ein Ehrengeleit, könnte man verstehen. In gebührendem Abstand gehen sie hinterher und beobachten, was passiert. Erstaunlich, Gott, der Gott Israels, Yahweh, geht auf die von diesen Heiden gestellten Bedingungen ein, damit diese Heiden erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt, der nach seiner Macht die Kühe entsprechend lenkt. Bei einem Ausleger habe ich folgende Sätze dazu gefunden, die will ich euch nicht vorenthalten. Die Kühe gingen stracks auf dem Weg auf Bet-Schemesh zu und sie gingen und brüllten. Dass zwei säugende Kühe, die noch nie ein Joch getragen hatten, ruhig auf der Landstraße gingen, ohne sich nach rechts oder links umzuwenden oder zu ihren Kälbern umzukehren, nach denen sie brüllten, das deutet offenbar auf eine geheimnisvolle Macht hin, die sie beherrschte und leitete. Und wir wissen, dass es die Macht Gottes war. War er imstande, derart den Instinkt der Natur zu beherrschen und seinen Willen untertänig zu machen, dann können wir wohl daraus schließen, dass alle Umstände und alle Menschen dem Zweck seines Willens dienen müssen. Mag es ihnen auch nicht bewusst oder gar ihren Neigungen zuwider sein. Ein Fisch muss das Steuergeld liefern, so war er bei dem Petrus. Das Füllen der Eselin wartet an der Wegscheide, um den Erlöser zu tragen. Der Mann mit dem Wasserkrug weist den Weg in den gepflasterten Saal. Römische Soldaten machen es dem Apostel Paulus möglich, die Aufgabe seines Lebens zu erfüllen, indem er frei und unverboten das Evangelium tragen kann, bis in das Herz Roms. Bei unserem Gang durch diese Welt wollen wir daran festhalten, dass das Streben aller Dinge auf das eine Ziel geht, Gottes Absichten auszuführen. Hierin finden wir die Erfüllung der Weissagung des Psalmisten, die wohl nur in Jesus Christus, dem zweiten Adam, ganz erreicht wird, wo er von den Menschen sagt, alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Ochsen allzumal, dazu auch die wilden Tiere. Alles muss Christus dienen und denen, die ihm untertan sind. Jo, soweit mal die Sätze von diesem Mensch, den ich da entdeckt habe. Wir kommen auf den Vers 13. Die Leute von Bet-Shemesh schnitten gerade Weizen. Wenn die eine Weizenernte einbringen können, dann könnte man vielleicht davon ausgehen, dass die Mäuseplage oder Rattenplage bei den Philistern nicht über die Grenze hinausgegangen ist bis zu den Israeliten hin, denn deren Getreide blieb unversehrt. Was sonst schon mal, letztes Jahr, was hatten wir Mäuse im Garten? Haben wir meine ganzen Kartoffeln weggefuttert. In dem Fall also, in Israel konnte man Getreide ernten, während die anderen unter der Plage durch diese Viecher zu leiden hatten. Und dann lesen wir hier, die Schemeschitten freuten sich. Samuel hätte sie dann ein bisschen deutlicher schreiben können. Freuen die sich an der Lade, die sie sehen, die auf sie zukommt? Freuen sie sich an dem, was die Fürsten der Philister da veranstalten und scheinbar die Bundeslade zurückbringen? Oder freuen sie sich an dem Wirken Gottes? Die Antwort steht jetzt nicht so wirklich da drin, ob sie die Zusammenhänge da erkannt haben, was da geschehen ist. Der in Vers 14 genannte Josua ist uns nicht weiter bekannt. Der große Stein, der erwähnt wird, gibt auch so ein paar Rätsel, aber ist eine gute örtliche Gegebenheit, um da ein Opfer darzubringen. Das hebräische Wort für Opfer, Olah, dahinter steckt der Gedanke des Aufsteigens, vielleicht der Rauch, der aufsteigt, oder aber das Opfer, das man auf einen erhöhten Altar aufbringt. Also es geht nach oben hin, es geht zu Gott hin. Hier geht es um ein Brandopfer, das dargebracht werden soll. Brandopfer mit die häufigste Opferart, die erwähnt wird. Dabei wird das ganze Tier verbrannt, sodass weder für den, der das Opfer schenkt, noch für den Priester etwas übrig bleibt. In dem dritten Buch Mose, Kapitel 1 und noch einige Kapitel mehr, da wird detaillierter beschrieben, wie so ein Opfer darzubringen ist. In Kurzfassung vielleicht Folgendes dazu. Da kommt also der normale Bürger des Landes, sagen wir mal der Laie, der sein Opfertier zum Heiligtum hinbringt, Stiftshütte, später Tempel. Er legt seine Hände auf den Kopf des Opfertieres. Man kann das durchaus so verstehen, dass damit symbolisch ausgedrückt wird, meine Sünde, meine Schuld wird auf dieses Opfertier übertragen. Dann wird dieses Tier geschlachtet, unterschiedlich, mal von dem, der das Opfer darbringt, oder aber von dem Priester, der im Amt ist, oder aber von einem Leviten. Hier in Bet-Shemesh waren ganz bestimmt genug Leviten am Ort, die das mal eben ausführen konnten. Das Blut des Opfertieres wird aufgefangen, um es an den Altar zu sprengen oder auf den Altar auszugießen. Der das Opfer darbringt, salopp gesagt, zieht dem Tier das Fell über die Ohren. Also das Fell wird abgezogen und normalerweise steht es dem Priester zu, der bei diesem Opfer zugegen ist und die Handlung vornimmt. Ein solches Opfer wird normalerweise am Sabbat oder am Neumondtag dargebracht und das Brandopfer dient zum Zweck der Reinheit. Sünde soll vergeben werden, dass die Beziehung zwischen Gott und dem Opfernden wieder gereinigt, geheiligt ist und Gemeinschaft wieder möglich ist. Dazu gehört auch ein Schuldbekenntnis. Hier in Bet-Shemesh bei diesem Bericht: Gott selber sorgt für das rechte Opfer. Gott selber hat dafür gesorgt, dass genug Opferholz da ist, in Form des Wagens, dass zwei Opfertiere da sind und Bet-Shemesh, dass die Leviten am Ort sind, die die Handlung vornehmen können. Für Yahweh opfern sie, bringen sie dieses Opfer dar. Und über dieses Opfer spricht Gott nicht sein Urteil. Ich mag eure Versammlungen nicht riechen, eure fetten Dankopfer nicht annehmen. Dieses Opfer wird von ihm angenommen. Ja, vielleicht können wir tatsächlich sagen, es kam von Herzen. Vers 16, die philistäischen Fürsten sahen zu. Das müsste ich eigentlich hier nochmal... hier unten haben wir nochmal Bet-Shemesh. Kam die Name nicht aus Ekron, meint dabei die gewesen. Also wäre das der Weg, den sie dann eben gezogen ist. Wir kommen gleich nochmal hier auf diesen Wort zu sprechen. Heute nennt sich das Abu Ghosh, Kiryat Yarim. Wenn man den Maßstab da ein wenig verändert, taucht dann auch auf der Karte noch der richtige Name auf. Die philistischen oder philistäischen Fürsten haben also zugesehen auch bei dem Opfer, das dargebracht wurde, aus gebührendem Abstand. Ja, man kann sagen, sie gaben Gott die Ehre, ohne an der Handlung teilzunehmen. Gefällt mir gut, weil es findet keine Religionsvermischung statt. Keine Ökumene, wo unterschiedlich Denkenden sich irgendwie zusammentun. Ökumene da im Sinne auch von die Religionen der Welt unter, keine Ahnung, was für ein Dach zusammenbringen wollen. Hier findet also keine Religionsvermischung statt, sondern Israel bringt seinem Gott dieses Opfer dar. Dann kehren die Fürsten wieder zurück an ihren Ort. Ja, hier steht dann, habe ich aufgeschrieben, nach Ekron. Also von da links oben, ganz ungeografisch ausgedrückt, von da sind sie gekommen. Vers 17 und 18 werden die Opfergaben noch einmal genannt. Es geht um ein Sühneopfer. Scheinbar scheint schon früh, auch im Judentum, verloren gegangen zu sein, was eigentlich der Sinn eines Sühneopfers ist. Es gibt da ganz unterschiedliche Formulierungen oder Aussagen zu. Philo dachte an Vergehen gegen heilige Dinge. Wenn sowas passiert ist, muss ein Sühneopfer dargebracht werden. Bei Origenes ist die Rede von lässlichen Sünden. Und wenn man sie doch begangen hat, muss ein Sühneopfer dargebracht werden. Josephus schreibt von wissentlichen Sünden, wo geopfert werden muss, um wieder alles in Ordnung zu bringen. Da sind die Aussagen also recht unterschiedlich. Scheinbar ist da irgendwie der Inhalt verloren gegangen oder nicht mehr ganz klar. Ja, ich habe es eben schon erwähnt, im dritten Buch Mose wird das an verschiedenen Stellen beschrieben. An heiligem Ort soll ein solches Opfer geschlachtet werden. Du kannst also nicht irgendwo beliebig hingehen, deinen Grill aufstellen, um irgendwas da zu opfern, sondern an heiligem Ort soll es geschehen. Dann geht es um das Blut, das aufgefangen wird, um es an den Altar zu gießen. Im Blut ist das Leben. Deshalb soll dementsprechend würdevoll damit umgegangen werden. Das Fett des Opfertieres wird verbrannt und bei dem Sühneopfer bleibt am Ende auch noch was übrig, was nach Vorschriften Gottes verzehrt werden soll, an heiligem Ort. Der Opfernde zusammen mit dem Priester oder dem Levit. Hier ist von einem großen Stein die Rede, und wir merken auch schon, haben wir glaube ich auch bei den, beim Textlesen festgestellt, es ist nicht ganz klar, was gemeint ist. Sie kommen hin bis zu einem großen Stein. Bei einigen wird dieses bis gestrichen, da ist nur von dem großen Stein die Rede. Andere Textüberlieferungen bieten eine Textkorrektur an. Sie sprechen von einem Stein, der Zeuge ist. Als Zeuge dessen, was da passiert. Man muss auch nur zwei Buchstaben ergänzen und dann ist man schon bei dem richtigen Text. Ob das aber zulässig ist, habe ich so meine Frage. Weiter steht, bis auf diesen Tag stehen die Lade und die Opfergaben dort. Also nicht der heutige Tag ist gemeint. Sondern wenn dann überhaupt der Tag, an dem das Buch geschrieben wurde. Oder aber, man muss die Wörter andersrum in eine andere Reihenfolge bringen, dann heißt es, der Stein liegt noch bis auf diesen Tag auf dem Feld. Wir lesen im Alten Testament öfters von Gedenksteinen, die an irgendeine besondere Ereignisse oder ein Handeln Gottes erinnern. Und das könnte hier auch sein. Ihr könnt da vorbeigehen, ihr könnt euch das angucken, der Stein liegt immer noch da, als Zeuge für das, was dort geschehen ist. So könnte man das versuchen zu verstehen. Warum sonst? Oder ja, mir fällt es schwer, das irgendwie zu erklären. Sie kommen bis zu dem Stein, ja, und was dann? Der Stein wird erwähnt als ein Denkstein, der dort zu besichtigen ist. Wir machen mal einen Schluck weiter. Verse 19 bis Kapitel 7, Vers 1. Da wird die Bundeslade in Kirjat Jarim aufgestellt. Gott ist heilig. Das muss Israel ganz neu lernen. Die Heiden erfahren ganz neu davon. Ja, diese Erkenntnis scheint auch manch einem in der heutigen Zeit abhanden gekommen zu sein, dass Gott heilig ist. Und darum tun wir uns auch manchmal schwer mit verschiedenen Aussagen in der Bibel, wenn Gott etwas macht, wo wir denken, wie kann das sein? Wir gehen heute, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist, nehmen wir ein anderes Wort, viele gehen heute davon aus, wir haben einen lieben Gott, und der darf auch nur das tun, was ein lieber Gott tut. Von dem Gericht Gottes wird dann nicht mehr gesprochen oder nur noch ganz selten. Das Gericht Gottes wird unterschlagen. Aber manchmal handelt der Gott, der heilig ist und der Liebe ist, auch ziemlich ernst oder auch furchtbar. Bis in die heutige Zeit kann man da Dinge erleben, wo man anfängt zu fragen, wie kann das sein, wie ist das möglich, dass Gott das zulässt. Was war hier geschehen? Der Herr schlug die Männer, wohl mit einer tödlichen Krankheit, sodass im Dorf dort 70 Männer starben. Steht das hier, ob die an diesem einen Tag? Moment, welcher Vers 19? Ob die an diesem einen Tag starben oder in der nachfolgenden Woche, Zeitangabe haben wir, glaube ich, nicht so deutlich hier. Aber sie sterben. Und das ist auffällig, dass es eine größere Anzahl ist, die plötzlich und unerwartet aus dem Leben scheiden. In einigen Schriften des masoretischen Textes, da werden oder wird nach den 70 Mann nochmal ergänzt 50.000. Dieser Zusatz wird ganz unterschiedlich erklärt. In der Einheitsübersetzung steht, das ist eine Übertreibung. In der Elberfelder Übersetzung eine aus Versehen in den Text aufgenommene Randbemerkung. Wenn ich richtig gelesen habe, in der Schlachter, es geht um viele Neugierige aus der ganzen Umgebung, die dann zu Tode kommen. Oder, auch das wird, jetzt fängt der Mathematiker an, jetzt geht es um das Verhältnis. 70 Mann, 50 aus 1000, also 5% der Bevölkerung, kommen ums Leben. Also ganz unterschiedliche Erklärungen werden da angeboten, wie es zu diesen unterschiedlichen Zahlen kommt. Und dann wird auch noch eine Begründung hier gegeben. Vers 19, einige wurden geschlagen. Hier steht in der Übersetzung, die ich hier jetzt gerade vorliegen habe, weil sie die Lade des Herrn angesehen hatten. Ja, wie logisch ist das denn? Da kommt der Wagen daher, die Lade steht da drauf, für alle sichtbar. Und warum sterben nur 70, die sie angesehen haben? Die anderen haben wir auch geguckt. Von daher die Überlegung, sie haben nicht nur angeschaut, oh guck mal da, die Bundeslade auf dem Wagen, sondern sie werden möglicherweise hineingeschaut haben. War das so viel Übersetzung, wo da drin steht? Okay. Und das Hineinschauen in die Bundeslade, das war nicht gestattet. Normalerweise steht ja im Allerheiligsten, hinterm Vorhang, da kommt keiner hin. Aber wenn man hier aus Jux und Dollerei, wie man im Siegerland sagt, wenn man aus irgendwelcher Lust meint, in ungebührender Weise mit diesem Gegenstand Gottes umgehen zu müssen, dann kann es durchaus sein, dass der heilige Gott um seine Ehre willen so handelt. Geistliche Unzufriedenheit wird auch im Neuen Testament getadelt. Da gibt es Menschen, die sind nicht zufrieden mit dem, was sie so erleben. Ich will mehr. Und sie lassen sich auf etwas ein, was Gott nicht gestattet. Die Christen in Korinth waren nicht zufrieden mit den Gaben, die sie bekommen hatten. Obwohl in 1. Korinther Kapitel 1, im ersten Kapitel geschrieben wird, ihr seid überreich beschenkt an alles Mögliche, an Gaben. Aber sie waren nicht zufrieden damit, sie wollten mehr. Und die Folge war, es gab in der Gemeinde Streit und Spaltungen und Ärger. Manchmal erwähne ich die Verse aus 1. Korinther Kapitel 11. 1. Korinther Kapitel 11, die sogenannten Einsetzungsworte zur Mahlfeier. Ich frage mich, warum wir in unserer Tradition aufhören bei Vers 29. Da wird es doch eigentlich erst interessant. Die Rede ist da davon, dass man in Korinth aus der Mahlfeier irgendwie, sagen wir mal, eine Orgie gemacht hat. Also jedenfalls ging es da in einer Weise zu, wie es der Sache des Herrn nicht gezieht. Und dann steht da, deshalb gibt es auch viele Kranke und Schwache unter euch und eine ganze Reihe, die gestorben sind. Wo Gott also auch in der neutestamentlichen Gemeinde eingreift und ein Verhalten straft, was gegen seine Heiligkeit geht. Ist so ein Abschnitt im Neuen Testament, der uns unbequem ist, vielleicht weil uns der Gedanke der Heiligkeit Gottes irgendwie abhanden gekommen ist oder wir die Liebe Gottes gegen die Heiligkeit Gottes versuchen auszuspielen. Aber man kann nicht eine Eigenschaft Gottes gegen eine andere ausspielen. Gott ist immer heilig und Liebe und gerecht und gnädig und barmherzig und wie die Begriffe alle heißen. Nach meiner derzeitigen, aber völlig unmaßgeblichen Erkenntnis bleibe ich also mal dabei, dass in einer verkehrten Handlung oder Haltung diese Israeliten mit der Bundeslade umgegangen sind und deshalb sterben mussten.
Ich bin noch im Nachkommen aus meiner Luther-Übersetzung. Da steht als Grund, aber die Söhne Jechonias, also bestimmte Familien dann, freuten sich nicht mit den Leuten von Bet-Shemesh, dass sie die Lade des Herrn seien. Und dann geht es weiter, und der Herr schlug unter ihnen 70 Mann. Was jetzt unter ihnen gemeint ist, da könnte man meinen, die Söhne Jechonias, aber auch, da trug das Volk leid, dass er das Volk so hart geschlagen hatte. Also nach Luther können wir jetzt sagen, die Söhne Jechonias, schon eine Familie, die haben sich da gefreut und dann sind 70 gestorben und man bedauert, dass die 70 aber eventuell allgemein vom Volk waren. Allerdings ist dann in der Lutherbibel, in der Parallelstelle, wo da auch geschrieben sind, genau das drin, was von hier ist, also das Heilige zu schauen oder der Vergleich mit Usa. Das ja dann später bei David. Ja. Aber da ist jetzt erstmal, dass die sich wirklich freut entwickelt.
Ja.
Das ist ja älter 84, ja. Nee, 64.
Ja, wie war das? 56, 64, 56 ja. Ist Neues Testament.
Neues Testament, 54, 56, ja. Altes Testament, 64. Das
ist ja. Ja. Irgendwo habe ich da auch hier die Familie nochmal erwähnt. Wo war das hier? Da bleibt nämlich auch noch die Frage, diese Familie freuten sich nicht. Worüber freuten die sich nicht?
Dass sie die Gnade des Herrn sahen.
Ja.
Man kann jetzt interpretieren, die Leute von Bet-Shemesh sahen die Gnade und haben sich gefreut, dass die Gefahr ins Heimat dann kommt und der Söhne Jechonias.
Die einen freuen sich, hurra, unsere Bundeslade kommt wieder. Mhm. Die anderen, ach du liebe Zeit, was kommt denn jetzt für einen Stress auf uns zu? Sie freuen sich nicht darüber. Ja. Das ist durchaus möglich. Und wieder würde ich jetzt gerne fragen, lieber Samuel, warum hast du das nicht ausführlich aufgeschrieben? Vielleicht sollte ich mir so eine Frage notieren, weil wenn ich dann demnächst daheim beim Herrn bin, dann kann ich da fragen, wie sind die Zusammenhänge und dann werden die Antworten alle gegeben. Vers 19 nochmal. Da trauerte das Volk, dass der Herr unter dem Volk einen so großen Schlag getan hatte. Das Volk trauert. Sie trauern über die Toten, nicht über das Unrecht, das geschehen ist. Es fehlen an der Stelle noch Reue und Buße in Israel. Und dann merken wir auch, kommt in den nächsten Versen, es fehlen bei den Leuten noch Reue und Buße, anstatt sich zu ändern, anstatt Gott um Vergebung zu bitten, wollen sie Gott loswerden. Und dann schicken sie nach Kiriat Jarim, dass die Bundeslade dort abholen. Vers 21 am Ende, kommt und holt sie zu euch herauf. Also schnell dieses gefährliche Ding loswerden und woanders hin weiterschicken. Die Leute, Vers 20, die Leute von Bet-Shemesh sagen, wer kann vor dem Herrn, diesem heiligen Gott, bestehen? Und zu wem soll... Moment, jetzt bin ich auf die Zeile geraten. Und zu wem soll er von uns hinaufziehen? Ja, wer kann vor Gott bestehen? Wer kann vor Gott treten? Jeder, der weiß, dass ihm die Sünden vergeben sind, der kann vor Gott treten. Der kann diesem Gott begegnen. Wer dieses Bewusstsein hat, der Herr hat mich angenommen, die Schuld ist weg, die Sünde ist weg, der kann vor ihm treten, der kann vor dem Herrn bestehen. Aber wenn ich irgendwo noch an einer Sünde festhalte, wenn ich Dreck am Stecken habe, wenn mir das bewusst ist, dann überlege ich, wie komme ich mit Gott klar? Dann habe ich Angst, Gemeinschaft mit diesem heiligen Gott zu suchen. Wie schon kurz erwähnt im Vers 21, da werden Boten geschickt nach andere Richtung. Kiriat Jearim. Okay, jetzt sind wir nochmal hier bei Bet-Shemesh und Ekron. Noch ein weiter. Immer noch mit Bet-Shemesh, Jerusalem, Abu Gosh. Jetzt aber, oder? Ja, jetzt kann man nach entsprechender Vergrößerung lesen, da ist dieser Ort Kiriat Jearim. Ja, warum dieser Ort? Auch da bleiben ein paar Fragen wahrscheinlich unbeantwortet. Ob da möglicherweise aus früherer Zeit ein Heiligtum war, ein besonderer Ort. Der Platz Gibea wird gelegentlich genannt. Eine Höhe, die Abinadab gehörte, wo sein Haus oder ein Haus stand. Möglicherweise ein ehemaliger Tempel. Aber an der Stelle kriegen wir alle Fragen nicht wirklich beantwortet. Warum bringen die Israeliten ihr hohes Heiligtum, diese Bundeslade, nicht an einen würdigen Ort? Gut, Silo war zerstört, nicht wieder aufgebaut. Warum bringen sie die Bundeslade nicht nach Mizpah, wohin Samuel das Volk rief zum Gebet? Oder es gab andere Orte, wo man sie hätte hinbringen können. Oder lag es an den Philistern? Sie wussten um die Gefährlichkeit der Bundeslade und sie waren darauf bedacht, dass die nicht zu weit wegkommt, damit sie das Ding weiter unter Beobachtung halten können. Wird nicht erwähnt, ist ein Gedanke, der hier und da geäußert wird. Da gibt es verschiedene Überlegungen, auch Orte, an denen David gegen die Philister gekämpft hat. Da wird auch immer mal wieder Kiriat Jearim genannt. dass die Philister also da irgendwie Zugriff haben wollten oder das zumindest unter Beobachtung halten wollten. Über den Moment. Achso, ich bin jetzt schon wieder im Vers weiter. Kapitel 7, der Vers 1. So kamen die Leute und holten die Lade des Herrn und brachten sie ins Haus Abinadabs auf den Hügel, und seinen Sohn Eleasar heiligten sie, damit er die Lade des Herrn hütete. Wer dieser Mann war oder ist, erfahren wir nicht genauer, wird uns nicht weiter etwas darüber erklärt. Wer hat ihn geheiligt? Hier steht, und sie heiligten ihn. Anderer Text sagt, er heiligte ihn. Aber wir wissen auch nicht, wer das war. Es konnte ja nicht irgendein X-Beliebiger einen solchen Dienst an diesem Heiligtum tun. Es muss dann jemand sein, der geheiligt ist. Aber wer hat die Handlung vorgenommen, wird hier nicht erwähnt. Welche Aufgaben, welche Rechte und Pflichten hatte er dann weiterhin? Wird auch nicht im Detail beschrieben. Die Bundeslade bewahren, Fürsorge treffen für diese Lade, aber ob die da irgendwie in ein Zelt kam oder sonst irgendwie aufgestellt wurde, das wird nicht weiter beschrieben. Ein paar andere Gedanken in diesem Zusammenhang, der Umgang mit der Bundeslade, ja, und wie wir mit solchen, sagen wir mal, heiligen Gegenständen umgehen. Da fragt jemand, werden wir den Mut finden, nicht nur bis zu der im Gericht verloren gegangenen und im Dienst der Philister gestandenen Bundeslade, sondern bis zu Gott zurückzufinden? Werden wir bis zur Quelle selbst zurückkehren, wenn es sein muss, auch über die Bundeslade und den Tempelkultus hinweg? Oder wird uns unsere Kirche Ersatz bieten für den Herrn der Kirche? Oder werden wir im formellen Bekenntnis zu Christus bereits die innerliche Gemeinschaft mit Christus sehen? Wird uns unsere christliche Vielgeschäftigkeit in unseren Vereinen und Unternehmen höher stehen als die Sammlung neuer Gotteskräfte und neuer Glaubensperspektiven im Umgang mit Gott? Werden wir uns damit begnügen, uns äußerlich zwar von der Welt zurückzuziehen, ohne den Geist der Welt in uns zu richten? Wird uns Heiliges genügen, ohne dass wir den Heiligenden gefunden haben, durch den wir allein geheiligt werden können? Wenn je, so dürstet unsere Gegenwart nach göttlichen Wirklichkeiten. Ihr genügt nicht mehr das Heilige, sie sehnt sich nach dem Heiligenden. Man ist vielfach so satt geworden von unseren Tempeln, unseren Altären und Kulten, weil man in seiner Sehnsucht so durstig blieb nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wie oft waren sie zwar Denkmäler jener äußeren Form, die die Kraft des göttlichen Lebens einstmal entsprechend dem geistlichen Verständnis der Gemeinde schuf. Sie haben aber aufgehört, Zeugen zu sein von jener weltüberwindenden Kraft, die gegenwärtig in den Gemeinden lebt. Wie oft redeten sie zwar von einer glaubensstarken Vergangenheit, offenbarten aber mit ihrer gegenwärtigen Lehre, Lehre mit Doppel-E geschrieben, auch den ganzen Jammer einer glaubensarmen Gegenwart. Daher, zurück zu Gott selbst. Wer sich zu Gott hält, zurück zu Gott selbst. Finden wir nicht bis zu Gott selbst zurück, dann schützt uns auch das Einholen der Bundeslade nicht. Die Welt macht in ihrem antichristlichen Kampf nicht Halt vor unseren hohen Kirchentürmen, vor unseren geschmückten Altären, vor unseren in Samt gebundenen Katechismen, vor fein formulierten Bekenntnissen, vor unserem äußeren Prophetenmantel und vor unserer angenommenen Apostelsprache. Sie bricht zusammen allein vor der lebendigen und gegenwärtigen Macht Gottes und seines Gesalbten, die sich auch heute noch auswirkt in denen, die dem Wesen nach Gottes und seines Sohnes Jesus Christus sind. Das war so ein bisschen die Not in Israel. Hurra, die Bundeslade ist wieder da. Aber was brauchen wir Gott? Wir haben doch dieses heilige Ding. Wie oft passiert das in der heutigen Zeit? Hurra, wir haben, ich spreche jetzt mal von den Siegerländern, wir haben unsere alten Traditionen, die noch von der Erweckung herkommen. Ist doch gut, wenn wir daran festhalten, was brauchen wir den lebendigen Gott. Hurra, wir haben das Leben in unseren Vereinshäusern mit dem vollen Terminkalender. Was brauchen wir eine persönliche Beziehung zu Jesus? Und dann wundern wir uns, dass manche Gemeinden, ich spreche von unserem Verband, dann wundern wir uns, dass manche Gemeinden klein an Zahl und groß an Alter werden. Und manche machen das Licht aus. Anders in den Gemeinden, wo man nicht unbedingt an den alten Traditionen festhält, aber wo man sich ausstreckt nach Jesus. Und wo man Buße und Bekehrung predigt und einlädt zur Umkehr zu dem lebendigen Herrn. Da haben wir Gemeinden mit Leben, Gemeinden, die wachsen und wo der Segen Gottes erfahren werden kann. Deshalb ähnlich wie hier bei Samuel und in der Geschichte des Alten Testamentes, Geschichte Israels, lasst uns nicht stehen bleiben bei irgendwelchen Heiligtümern, wie schön die auch sind, lasst uns weitergehen bis hin zu dem lebendigen Gott. Nicht irgendein Heiligtum oder irgendeine Tradition rettet uns. Gerettet werden wir durch die Beziehung zu Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, dass wir unser Leben diesem Herrn anvertrauen. Auf euren Zetteln oder Heften, da kommt an der Stelle wieder so eine Zusammenfassung zu diesem Kapitel 6 oder 6.1 bis 7.1, der rechte Umgang mit Gott. Im Telegrammstil gehen wir da nochmal so diese Überlegungen durch. Das ist die Frage damals, das ist die Frage heute, wie gehen wir mit Gott um? Und dann werden da Beispiele genannt, wie wir uns nicht verhalten sollen. Der falsche Umgang oder dass wir ihm nicht die Ehre geben, wie es ihm gebührt. Man kann seine Sache nicht irgendwo auf einem Feld im Abseits abstellen. Wie verhalten wir uns richtig? Die Leute damals haben um Gottes Rat und Ziel gefragt. Kann man natürlich fragen, wo gehe ich hin, um zu fragen? Die Philister kannten es nicht anders, die haben ihre Priester, ihre Wahrsager, ihre Okkultisten, die okkulten Beschwörer gefragt. Oder aber man wendet sich an die, die wirklich auf die Stimme Gottes hören, die Gott kennen und die von Gott her Antwort geben können. Erstaunlich ist, dass auch Heiden, Ungläubige, Atheisten und wie immer sie genannt werden können in der heutigen Zeit, dass auch solche Menschen schon mal Einblick bekommen in den Willen Gottes. Nicht, weil da so tolle Hechte sind, sondern weil Gott in seiner Gnade ihnen das schenkt. Und dann klingelt auf einmal irgendwo was oder die berühmte Stallaterne kann angehen, dass den Menschen etwas bewusst wird von der Schuld in ihrem Leben und warum sie vor Gott schuldig dastehen. Scherzhafterweise, erlaubt mir mal so einen kleinen Scherz. Wie schlimm muss eine Sünde sein, bis dass man irgendwann mal schuldig wird vor Gott? Wir Menschen unterscheiden ja gerne schon mal kleine Sünden, große Sünden, harmlose Sünden, gefährliche Sünden. Ab wann steht der Mensch schuldig vor Gott da? Was ist eigentlich unsere Sünde? Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers müsste 9 sein. Die Sünde der Menschen ist, dass sie nicht an mich glauben, sagt Jesus. Die Sünde der Menschen ist, dass sie nicht an mich glauben. Und aus dieser Haltung heraus ergeben sich alle anderen Sünden unseres Lebens. Von daher möchte ich unterscheiden, die Sünde, das ist ein Zustand. Und die Sünden, Mehrzahl, das sind Taten. Der Zustand der Sünde, das ist dieses Getrenntsein von Gott, das Leben ohne Gott. Und jeder Mensch, der heute, Entschuldigung, auch deine frisch aus dem Ei geschlüpfte Tochter, ist hineingeboren in diesen Zustand der Trennung von Gott. Und wenn da nicht Umkehr und Buße geschieht und Rückkehr zu dem lebendigen Gott, ist es ein verlorener Sünder. Wir werden nicht erst zum Sünder, wenn wir irgendwo eine Bombe gezündet haben oder eine Bank ausgeraubt, sondern Menschen, die ohne Jesus leben, sind Sünder. Dieses Bewusstsein von Sünde und Schuld, das weckt Gott hin und wieder in den Herzen der Menschen. Und sie verstehen die Ursache. Und dann wird ihnen etwas bewusst davon, dass sie Heilung brauchen und auch, wo sie diese Heilung, diese Rettung finden, bei dem lebendigen Gott. Hier in dem Zusammenhang wird dann weiter angedeutet, dass wir, wenn wir uns Gott zuwenden, das Unrecht lassen, wenn möglich angerichteten Schaden wieder gut machen und dann bewusst unseren Lebensweg mit Gott weitergeben. Wir ehren Gott, indem wir seine Gaben in rechter Weise gebrauchen. Wir erkennen ihn an als den Heiligen. Bei uns, die wir Jesus Christus kennen, wissen wir etwas von der Heilsgewissheit. Von der Gewissheit, die Sünde ist vergeben, das Leben ist ihm geschenkt. Außerhalb des Glaubens an Jesus, ich behaupte einfach mal, gibt es das nicht. In anderen Glaubensvorstellungen wird ein Mensch immer wieder fragen, habe ich jetzt genug gemacht? Reicht es aus, um vor Gott bestehen zu können? Und er kriegt keine Antwort auf seine Frage. Wenn ich frage, ich brauche nicht zu fragen, habe ich genug gemacht? Reicht aus, was ich gemacht habe? Sondern ich kann sagen, Jesus hat alles vollbracht. Und indem ich das für mich im Glauben in Anspruch nehme, kann ich vor Gott bestehen. Und das ist diese Gewissheit, die der Herr schenkt. Bei dieser Gewissheit mache ich mich nicht fest an irgendwelchen Gefühlen oder menschlichen Ideen. Bei dieser Gewissheit mache ich mich fest an dem, was geschrieben steht. Ich mache mich fest an Jesus Christus. Am Ende dieses Kapitels taucht das Stichwort Dankbarkeit auf. Dankbar Gott gegenüber, ein Dankopfer bringen. Auch die Israeliten finden dahin, dass sie ihren Dank entsprechend zum Ausdruck bringen. Und wir werden erinnert an die Heiligkeit unseres Gottes. Neutestamentlich, diese Schlusssätze, die ich da irgendwo formuliert habe, ja, auch Jesus Christus war heimatlos, die Seinen nahmen ihn nicht auf. So steht es am Anfang des Johannesevangeliums. Sie verscherzen sich die Freude, geliebt zu sein. Jesus verdrängt mit seiner Liebe Gottes Ehre nicht. Gerade der ehrt Gott besonders und möchte ihm viel Freude machen, der seine Liebe erfahren hat und bewusst sein Leben unter die Herrschaft, unter die Führung Gottes stellt.